Es ist immer schön, euch singen zu hören, muss ich sagen. Gemeinschaft mit, durch, für Jesus. Letzte Woche haben wir uns die erste Begebenheit angeguckt, wo Mahlzeit, eins von den 19 Gelegenheiten, wo Mahlzeit in Lukas im Vordergrund steht. Und heute werden wir uns die vorletzte Begebenheit angucken. Das eine war ein Ruf an einer Person, die noch diesen Ruf noch nicht angenommen hatte, Levi. Und Levi ist aufgestanden und ist Jesus nachgefolgt. Er hat sein Leben geändert, hat sich aber nicht von seinen Freunden und seinen Beziehungen getrennt, denn er hat gesehen, dass diese Beziehung eigentlich die Möglichkeit war, das, was er erkannt hatte, die Person, die er jetzt kennengelernt hatte, mit ihnen zu teilen. Denn es ist schön, wenn wir etwas, was wir so sehr mögen, was wir lieben, mit anderen teilen. Die Situation heute ist aber ein bisschen anders. Der Kontext ist, Jesus wurde gekreuzigt und am dritten Tag ist er auferstanden. Aber an dem Tag sind nur drei Frauen hingegangen, nicht weil sie wussten, dass er auferstanden war, aber weil sie ihm die letzte Ehre geben wollten. Sie wollten ihn salben. Und dort finden sie ein leeres Grab. Da ist nichts da. Das sind zwar die Tücher, die zur Seite gestellt wurden. Und als sie wieder rausgehen, treffen sie Engel. Und diese Engel sagen ja, ihr sucht jemanden, aber ihr sucht am falschen Ort. Der tot war, er lebt. Und die sind so begeistert, dass sie jetzt nach Hause laufen und mit den Jüngern sprechen und sagen, Jesus ist auferstanden, er lebt. Aber keiner glaubte ihnen. Das ist der Kontext für den Text von heute im Lukas-Evangelium Kapitel 24. Und wenn ihr zufälligerweise oder hoffentlich nicht zufällig eure Bibeln oder Tablets oder Handys, wie auch immer, mitgebracht habt, Lukas 24 ab Vers 13 wollen wir uns den Text angucken. Und das, was ich jetzt gerade erzählt habe, war der Kontext, was gerade passierte. Und bevor wir jetzt den Text lesen, möchte ich noch ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Vater, du bist Gastgeber, du bist anwesend, du bist hier. Wir haben dich gespürt im Gebet, in der Dankbarkeit, im Singen. Jetzt bitten wir dich, dass dein Wort uns verwandelt, dass dein Wort unsere Vorurteile oder Urteile sprengt, dass wir uns durch dein Wort leiten lassen. Dass dein Wort nicht nur verstanden wird, sondern durch deinen Heiligen Geist auch ausgelebt wird. In deinem Namen bitte ich dich. Amen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien, circa 11 Kilometer, das habe ich reingeschrieben, 60 Stadien entfernt war. Das heißt, es war nicht zu weit weg. Ich wohne jetzt in einem Land, wo Wandern eigentlich nationaler Sport ist. Wandern und Lüften, zwei große nationale Sporte. Das heißt, 11 Kilometer, ihr guckt das, ihr sagt, ja, das ist ja gar nichts. Also richtig wandern, das wäre doch wesentlich mehr. Aber es ist auch nicht so schnell überbrückbar. Du hast kein Auto, das sind nicht zu Pferd, die sind gegangen. 11 Kilometer, man braucht schon ein bisschen Zeit. Und sie redeten auf diesem Wege miteinander von all diesen Geschehnissen. Sie redeten darüber, dass erstmal ihr großer Meister, den sie als eigentlich Messias verehrt hatten, dass er umgebracht wurde. Das werden wir weiter im Text sehen, aber das ist der Inhalt dieser Unterhaltung. Ich mag es immer, wenn wir als Familie wegfahren, irgendwie so einen Roadtrip machen. Denn manchmal ist das so ein Moment, wo wir einfach uns unterhalten können. Wir sind vor kurzem, ich habe es erzählt, und ich möchte mich wirklich ganz, ganz stark bedanken bei denen, die uns angerufen haben, einen kleinen Text geschickt haben oder auch persönlich gesagt haben, dass sie für Stevie gebetet haben. Vielen Dank. Er ist jetzt bei 95%. Die 5% sind die Kilo, die er verloren hat, und vielleicht sollte er bei den 95% bleiben. Aber ihm geht es wirklich wieder ganz gut. Ich bedanke mich sehr. Wir als Familie bedanken uns sehr. Und wenn man lange zusammen fährt, dann unterhält man sich vielleicht mehr als normalerweise, weil man in einem Auto zusammen ist und vielleicht nicht immer nur Musik hören möchte. Aber sie redeten von dem, was gerade geschehen war, und die waren richtig vertieft in diesem Gespräch. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst. Das ist ein ganz besonderer Ausdruck im Original. Jesus selbst soll ganz klar, das ist kein anderer, das ist jetzt kein Engel, das ist Jesus selbst. Jesus nahm sich die Zeit, mit diesen zwei Jüngern sich auf den Weg zu begeben und sich zu unterhalten. Vers 16. Ihre Augen aber wurden gehalten. Ich finde es verblüffend, wie Lukas mit seiner Wortwahl umgeht. Ihre Augen wurden gehalten. Er verurteilt diese Jünger nicht. Das sind Jünger, die Jesus schon kannten. Sie waren schon bei ihm und mit ihm gewesen. Sie hatten ihn als Messias angenommen. Sie hatten schon Gemeinschaft mit ihm gehabt. Sie hatten schon Gemeinschaft durch ihn gehabt. Sie hatten schon Gemeinschaft für ihn gehabt. Das waren keine Neulinge. Sie waren schon in ihrem Leben mit Jesus gegangen. Und dennoch erkannten sie Jesus nicht. Wäre ich diese Person, würde ich diesen Text lesen und sagen, das kann ja nicht wahr sein. Wie konnten sie ihn nicht erkennen? Ich meine, das ist doch Jesus, den sie so sehr lieben. Er ist eigentlich der Inhalt ihres Gespräches. Aber Lukas ist so liebevoll mit den Menschen, die Fehler machen, die am Rande der Gesellschaft sind, die von anderen vielleicht verachtet werden. Anstatt sie zu verurteilen, zu sagen, das war deren Schuld, sagt er uns, dass es scheinbar, vielleicht sogar auf übernatürliche Weise, kannten sie zwar Jesus, aber sie erkannten ihn nicht. Ist euch irgendwann mal eine Geschichte passiert, etwas in deiner, habt ihr was erfahren, wo ihr besser wissen solltet? Wo im Nachhinein du jetzt zurückguckst und sagst, Mann, wie blöd war ich? Wie konnte ich das nicht sehen? Ist euch das mal passiert? Mir schon mehrmals. Leider. Mehrmals. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich war ganz frisch Pastor, 22 Jahre alt, 1999. Meine erste Arbeit als Jugendpastor war in einer sehr großen Gemeinde, ungefähr 900 Anwesende jeden Sabbat. Ich war der Jugendpastor, ich hatte 250 Jugendliche und ich war gleichzeitig auch der Chordirektor des Jugendchores. Da waren circa 100 drin. Und da gab es eine Pfadfindergruppe, nicht so groß wie die hier auf der Marienhöhe, aber immer noch relativ groß. Da waren circa zu der Zeit zwischen 95 und 110 Pfadfinder, je nach Wochenende und so weiter und so fort. Also war ziemlich groß. Natürlich nichts verglichen mit der Marienhöhe Pfadfindergruppe, mit der Pfadigruppe. Diese Pfadigruppe heißt Cruzeiro do Sul. Und ich war wirklich jung, 22 Jahre alt. Die meisten, die in der Leitung waren, waren entweder so alt wie ich oder älter. Und ich weiß nicht, wie viel ihr von Pfadis kennt, aber bei Pfadfindern ist es nicht unüblich, dass es ein Initiationsritual gibt, dass man irgendwie beweisen muss, dass man dazugehört und dass sie einem Streich spielen. Meine Pfadfindertage waren schon in der Vergangenheit. Nach 16, nachdem ich aus Deutschland, von Deutschland weggezogen bin, nach Brasilien, wollte ich nichts mehr mit Pfadis zu tun haben. Damals alles Jungfreunde, ne? Zu der Zeit. Ich wollte da nichts mehr zu tun haben. Musik war meine neue Leidenschaft und ich hatte keine Zeit dafür. Und nach einer gewissen Zeit hatte ich auch keine Lust mehr, so zelten zu gehen oder Natur, auch kein großer Fan mehr. Ich war damals hier in Deutschland so richtig großer Vogelfan. Wir konnten als Geschwister haben immer im Wettbewerb, wer kannte die meisten Vögel, und nach einer gewissen Zeit war es langweilig, den normalen Namen zu wissen. Wir mussten dann auf Lateinisch das auswendig lernen, damit es irgendwie noch Spaß hatte. Das Marcio ist immer noch sehr stark mit dabei. Ich bin da wirklich jetzt da draußen. Ich war ein echter Pfadi hier in Brasilien, nicht so sehr. Und da kam ich an als junger Pastor in der Gemeinde, und dann haben mich die Leitung eingeladen: Wir möchten dich zum Spaziergang einladen. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wirklich wissen müssen. Aber ich war so naiv und so neu. Ich habe gedacht, oh toll, die laden mich ein. Ich werde sie kennenlernen können. Und die haben gesagt, ja, es gibt nur so eine richtig schöne Gegend in der Gegend von Brasilia, ein bisschen weiter weg, in der schönen Natur. Wir werden einen Spaziergang zu einem Wasserfall machen. Und ich habe gesagt, toll, ich liebe Wasserfälle. Ich hätte es wirklich wissen müssen. Ich tauche da auf mit der absolut falschen Kleidung. Ich hatte Shorts, eine Bermuda, Mokassin, ein T-Shirt aus Lein, Markensonnenbrille, sah richtig fein aus. Ich war vorbereitet auf einen Spaziergang, nicht auf eine Wanderung. Erster Fehler. Ich hätte mir alle angucken sollen und merken sollen, dass da irgendetwas nicht stimmt. Ich hätte es besser wissen sollen. Und dann fing der Spaziergang an und er hörte nicht auf. Und er hörte nicht auf. Und er ging weiter. Und ich wollte natürlich nicht sagen, Leute, wann kommen wir an? Aber so langsam, es war einfach nicht, es waren nicht die richtigen Schuhe. Viele Fliegen. Und so weiter. Es war so nicht angenehm, aber ich wollte es mir nicht ansehen lassen und ich bin weitergegangen. Wenn mal drin, dann muss man weiter, ne? Plötzlich kommen wir zum Wasserfall. Das ist der Wasserfall. Es ist wirklich das Bild von dem Wasserfall. Das heißt Tororor. Der ist circa 20 Meter hoch, aber wir kamen nicht unten an. Ja, du lachst schon, ne? Wir kamen oben an. Und als ich das merkte, war es schon zu spät. Denn sie hatten sich was ganz Besonderes ausgedacht. Wir sollten uns alle abseilen. Im Wasserfall drin. Ich habe noch nie Rappell, also Abseilen, gemacht in meinem ganzen Leben. Hat irgendjemand das schon mal gemacht? Okay, nee, Hände hoch. Okay, einige von euch. Es ist schon mal ein Grad Schwierigkeit, wenn man das normal an der Wand macht. Mitten in einem Wasserfall ist der Schwierigkeitsgrad noch wesentlich höher. Mit Mokassins. Ja, ihr lacht jetzt. Ich war nicht am Lachen. Aber ich konnte nicht weg. Und ich durfte auch mir nicht ansehen lassen, dass ich jetzt irgendwie Angst hatte, denn ich habe ihnen gesagt, Leute, ich habe es noch nie gemacht. Die haben gesagt, ach, das ist kein Problem. Das wirst du ohne Probleme schaffen. Und sie haben mir die Sachen schon lang gemacht. Da ging einer erstmal ganz schnell runter und ich guckte. Und was sie nicht wussten, aber ich weiß, ist, dass ich habe zwar keine Höhenangst, aber ich habe Angst, aus der Höhe ins Wasser reinzuspringen. Beim 1-Meter-Brett wird es mir schon mulmig. Bin nie von einem 3-Meter-Brett gesprungen. 5 Meter kannst du vergessen. Ich krieg da wirklich, ich bin einmal hochgegangen und zu meiner Schmach und Schande wieder runtergegangen. Ich konnte es nicht machen. Und ich fing an, mich abzuseilen und ich wusste nicht, dass man die Beine so richtig durchstrecken muss, damit einem nicht die Knie kaputt gehen und so weiter. Also es war, sie haben sich totgelacht. Aber dann kam ein Moment, das ist immer noch derselbe Wasserfall. Und da war ich schon mittendrin. Nur dann merkte ich, dass die letzten 5 Meter, 4,5 bis 5 Meter, nicht eine gerade Wand mehr waren, sondern in einem negativen Winkel reingehen. Und ich meine, man kann mit Ach und Krach, mit Knien, mit zerkratzten Knien und durchnässt, vielen Dank. Durchnässte Mokassins, da kann man noch zum gewissen Punkt angelangt, aber negativ irgendwie runterzukommen, das hieß für mich, ich muss springen. Ein bisschen weiter runter sollte ich springen. Für mich höchstwahrscheinlich eins der längsten, ich dachte, ich stand da für 15 Minuten, später haben sie mir gesagt, das waren nur 3. Aber ich stand da wie gefroren, aus Angst und bin endlich nach einer Ewigkeit reingesprungen. Und natürlich gab es Klatschen und viel Gelächter. Ich hätte es wissen müssen. Und es kann sein, dass es in deinem Leben Momente gab, wo im Nachhinein du zurückguckst und du sagst, ich hätte es wissen, ich hätte sehen müssen, wie blöd, wie blind war ich. Hier war es noch ein bisschen witzig. Gestern bin ich mit ihnen in Kontakt getreten, weil ich diese Geschichte erzählen wollte und die haben sich wieder abgelacht. Die haben gesagt, wir haben eigentlich ein Video davon, das wusste ich gar nicht. Ich hab's nicht, auch wenn ich's hätte, würde ich das nicht sehen. Wieder zurück zum Text. Und ich hoffe, ihr versteht den Zusammenhang. Sie aber verstanden das Wort nicht. Ups. Und es war von ihnen verborgen. Es war nicht das erste Mal, dass sie blind oder taub waren zu etwas, was Jesus schon gesagt hatte. Es gibt manchmal Momente, wo wir in unserem Leben nicht nur einmal, sondern mehrmals absolut nicht verstehen, was uns ganz klar gesagt wird. Manchmal möchten wir es auch nicht verstehen. Manchmal möchte ich es gar nicht wissen. Manchmal möchte ich gar nicht fragen. Das sagt uns dieser Text in Lukas Kapitel 9. Und sie fürchteten sich. Jesus sagte, ich werde sterben. Ich werde sterben mehrmals. Sie verstanden es nicht und sie wollten es nicht verstehen. Manchmal möchten wir einfach blind und taub sein zu einer Realität, die für uns zu schwierig ist. Wäre ich Lukas, hätte ich das Evangelium geschrieben, hätte ich ganz dick geschrieben, das war deren Problem. Sie wollten es sich nicht eingestehen, sie wollten es nicht wahrhaben, dass ihr Meister sterben würde, dass sich ihre Vorstellungen von Gott, dass diese Vorstellungen falsch waren. Und aufpassen, das geschieht so oft, auch heute noch bei mir und vielleicht bei euch auch. Wo wir eine Vorstellung von Gott haben und diese Vorstellung ist uns so wichtig, dass wir sie nicht aufgeben möchten, obwohl wir es schon oftmals anders gesehen haben, anders gelesen, anders gehört. Wieder zurück zu dem alten Text im Lukas 24. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander gesprochen und warum seid ihr so traurig? Denn sie waren niedergeschlagen. Da antwortete der eine, der heißt Kleopas, ne? Bist du der einzige Fremdling, der nicht Bescheid weiß? Das ist Ironie. Wenn es jemand gab, der alles wusste, was da geschehen ist, dann war das Jesus. Jesus wusste absolut alles, weil alles wegen ihm, durch ihn, mit ihm und für ihn geschah. Und die Ironie der Situation, ich hätte mich im Nachhinein so sehr geschämt, diese Frage überhaupt gestellt zu haben, nachdem ich ihn erkannt habe, aber in diesem Moment sind sie blind. Und Jesus tadelt sie zwar und sagt, ach, ihr Kleingläubigen, aber er macht das mit einem Lächeln. Oftmals, wenn jemand nicht das hören möchte oder nicht dazu bereit ist, das zu sehen, was ich zu sagen habe, vermeide ich diese Person. Aber in diesem Fall wollte Jesus selbst da sein. Jesus kam nicht, um die Gesunden zu heilen, sondern die Kranken. Und diese Kranken können die sein, die ganz am Anfang ihres Weges mit Jesus, auf dieser Reise mit Jesus sind. Aber diese Kranken können auch wir sein, die ihn schon kennen, vielleicht, aber manchmal nicht erkennen und erkennen möchten. Und er sprach zu ihnen und er nahm die Texte, die er auswendig konnte, und er erklärte ihnen, warum der Messias, eigentlich er, alles erleiden musste, wo die Prophezeiungen sich auf ihn bezogen, damit sie verstanden. Und so geht das Gespräch weiter. Sie erzählen ihm das, was er schon weiß, und er erzählt ihnen, was er weiß. Wir werden jetzt nicht den ganzen Text lesen. Aber zusammengefasst ist, sie am Anfang schämen sich nicht zu sagen, dass sie an einen Menschen geglaubt haben, der jetzt tot war. Auf jeden Fall dachten sie, dass er tot war. Ich lerne hier viel, persönlich. Denn manchmal, wenn ich mich schäme, möchte ich keinen Kontakt mit anderen haben. Manchmal, wenn ich so falsch gelegen habe, möchte ich es den anderen nicht erzählen, was ich falsch gemacht habe. Sie erzählen diesem Fremden alles, was sie falsch gemacht haben. Sie haben jahrelang falsch geglaubt und sehen keine andere Lösung und sie sind so traurig. Aber sie können nicht anders. Sie müssen von Jesus erzählen, auch wenn er in Augen der anderen als Versager dasteht. Was für eine komische Geschichte mit Engeln und so weiter. Sie erzählen sogar von den Frauen und sagen, dass die Frauen sie verwirrt haben, aber wir glaubten ihnen nicht, denn ich meine, das kann man doch gar nicht glauben. Obwohl es Jesus ihm mehrmals gesagt hatte. Ich weiß nicht, ob ich Jesus Geduld hätte. Ich glaube nicht. Seine Gnade, dass er sich das alles anhört und sie dennoch weiter begleitet. Und er sprach zu ihnen, er tadelt sie ein bisschen. Und er sagt, wie ist doch euer Herz träge zu glauben alles? Musste nicht Christus dieses erleiden und das andere erleiden? Und er erklärte ihnen vom Text und er erklärte, und ihr Herz brannte, aber sie erkannten ihn noch nicht. Oftmals möchten wir die Zeit aussuchen, wenn wir Jesus erkennen sollen. Wir wollen entscheiden, wir wollen diese Kontrolle haben, aber die Zeit, die gehört Gott. Ihre Augen wurden geschlossen, sagt der Text. Und sie blieben geschlossen, bis Jesus sie öffnete. Und das Komische ist, normalerweise hätte ich erwartet, dass ihre Augen sich öffnen, während er den biblischen Text erklärt. Dem ist aber nicht so. richtig zu glauben, Wahres zu wissen, ist unheimlich wichtig, ist aber nicht das Ausschlaggebende für den Weg mit Jesus. Ich weiß, einige vielleicht setzen jetzt so auf, oh André, was ist denn jetzt los? Aufpassen. Wissen ist unheimlich schön und es erleichtert uns das Leben oftmals. Aber wir können voller Wissen sein und immer noch nicht Jesus erkennen. Er erklärte ihnen alles. Und jetzt nähern sie sich dem Dorf. Emmaus, wissen wir, heißt dieser Dorf. Sie näherten sich diesem Dorf, wohin sie wanderten. Und jetzt tut Jesus etwas, was er so oft auch mit uns tut. Er provoziert uns ein bisschen. Er gibt uns einen Schubs. Er hilft uns zu handeln. Er zwingt uns nicht, aber er versucht, Umstände zu schaffen, damit wir eine bessere Chance haben, nicht nur ihn kennenzulernen, sondern ihn zu erkennen. Und er tut so, sagt Lukas, er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Er fängt vielleicht an, in meinem Kopf, stelle ich mir so vor, er fängt vielleicht an zu sagen, ach, ihr seid angekommen, schön, wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und er verabschiedet sich schon. Aber sie wollten nicht, dass er weggeht. Sie waren vorher so traurig, aber jetzt brannte ihnen das Herz. Der Text kommt später, aber ich kann es euch schon sagen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns. Bleibe bei uns. Sie hatten ihn zwar noch nicht erkannt. Sie hatten auch nicht alles verstanden, obwohl Jesus selbst es ihnen erklärt hatte. Aber eins wussten sie, wir möchten mehr Zeit mit diesem Mann verbringen. Wir möchten mehr Zeit mit ihm haben. Es ist so toll, Zeit mit ihm zu haben. Und sie sagen einen wunderschönen Text. Sie sagen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und Jesus natürlich tut genau das, was er sowieso tun wollte. Er hat ja nur so getan, als ob er weitergehen. Aber er wollte eingeladen werden, genauso wie heute er eingeladen werden möchte. Nicht nur von denen, die am Anfang ihn nachfolgen, sondern auch von denen, die ihn schon kennen. Aber manchmal sind unsere Augen geschlossen und wir erkennen den nicht, den wir meinen zu kennen. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, und natürlich, der Tisch. Es geschah, dass als sie zu Tisch saßen, nahm er das Brot, er sprach den Segen, er brach das Brot und er gab es ihnen. Ich weiß nicht, ob da Saft war, ich habe hier eine ganz besonderen Saft. Weingut Erbenich. Ich weiß nicht, ob wir Gemeinderatssitzung haben müssen. Aber ich habe ihn schon geschmeckt, der ist fantastisch. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie der Tisch gedeckt war. Ich rede vom Brot. Ich gehe davon aus, dass da auch Traubensaft, was auch immer da war, Wasser. Es war nicht in der Klärung der Bibel, obwohl das wichtig war, obwohl das aufgebaut hat. Aber im Moment, wo er das tut, was er so oft mit ihnen getan hat, dann hat Gott ihnen die Augen geöffnet. Es ist eine göttliche Offenbarung. Obwohl ich es gerne sagen würde, dass es die Mahlzeit war, dass sie ihnen die Augen geöffnet hat. Denn Essen ist was Schönes und in Essen kann man einander besser kennenlernen. Vielleicht sogar erkennen. Aber das hier war absolut göttlich. Er öffnet ihnen die Augen und nicht nur, sie sehen ihn nicht nur, sie erkennen ihn. Und in dem Moment ist er weg. Und sie gehen zurück nach Jerusalem. 11 Kilometer, aber jetzt nicht mehr schlendern, sondern, ich weiß es nicht, der Text in der Bibel sagt es uns nicht, aber ich stelle mir die beiden so vor, als ob sie richtig laufen. Oder so weit wie möglich laufen. Und sie gehen so schnell wie möglich zurück und sie sprachen zueinander, unser Herz brannte doch so. Wie konnten wir ihn nicht sehen? Jetzt wissen wir, dass er lebt. Engel waren nicht genug. Das Zeugnis der Frauen war nicht genug. Sie mussten mit ihm gehen, mit ihm reden, ihn einladen, mit ihm Brot brechen, damit sie ihn erkannten. Das ist die vorletzte Mahlzeit, die das Lukas-Evangelium für uns hat. Aber ich möchte einige Sachen, und damit will ich enden, denn manchmal guckt man auch im Nachhinein und dann schämt sich vielleicht, weil die Predigt zu lang war. Sie kamen zurück und die anderen hatten schon eine andere Erfahrung über und mit Jesus gehabt. Petrus hatte ihn schon getroffen. Und jetzt waren sie so im Zweifel. Sie hatten ihn noch nicht selber gesehen, aber sie haben gedacht, wenn Petrus es sagt, dann muss es schon stimmen. Jetzt kommen diese beiden zurück und sagen, wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden. Und wir haben ihn beim Brotbrechen erkannt. Als Gemeinde haben wir einige Ziele, hoffentlich. Eins von diesen großen Zielen ist, dass wir nicht allein, sondern zusammen, als Familie, als Volk, den Segen, den wir bekommen, weitergeben. Das, was wir mögen, das, was wir erkennen, das, was wir lieben, mit anderen zu teilen. Aber oftmals, ganz besonders in größeren Gemeinden, haben wir Schwierigkeiten, echte Gemeinschaft zu finden. Nicht nur Gemeinschaft in der Familie, das ist schön, aber Gemeinschaft als Familie Gottes und als Volk. Und eins der besten Möglichkeiten, Jesus besser zu kennen und zu erkennen, ist nicht, wenn wir es alleine tun, obwohl ich es liebe, meine Zeit allein mit der Bibel zu verbringen. Ich liebe es einfach, ich habe eine Begeisterung dafür, aber ich habe über die Zeit hinweg gelernt, dass ich mehr mit anderen lerne, kenne und erkenne, als ganz allein. Mit euch, miteinander. Das ist Gottes Plan. Sei es auf der Reise, ohne ihn wirklich zu erkennen, aber mehr von ihm zu lernen. Sei es am Tisch, mit einer Mahlzeit, mit einem Potluck vielleicht. Sei es in einem Gottesdienst oder in einer Veranstaltung, wo wir von Gott hören und ihn erleben. Ist egal wie. Es ist manchmal vielleicht nicht das, was wir möchten. Und das heißt, wenn du Potluck hast, ach nee, ich möchte jetzt das Essen nicht mitschleppen, das ist mehr Arbeit. Aber wir müssen raus aus unserer normalen Routine, damit wir einander kennenlernen und so Gott besser kennen. Mahlzeiten, Bibelstunden, Gesprächsmomente, Predigten, das sind Momente, wo wir Gott nicht nur kennenlernen, sondern erkennen können. Aber ganz besonders, wenn wir dann anderen erzählen, was wir erfahren haben, dann geschieht etwas Heiliges. Und deswegen möchte ich jetzt mit euch beten. Ich möchte mit euch beten, dass Gott uns hilft, im Kleinen persönlich oder im Großen als Gemeinde ihn zu kennen, zu erkennen und ihn mit anderen zu teilen, damit wir Gemeinschaft mit, durch und für Jesus haben. Beten wir, lieber Vater. wir brauchen dich. Und es kann sein, dass in diesem Moment einige von uns dich zwar kennen, aber dich nicht erkennen. Dass wir uns alleine fühlen, dass wir uns, ja, dass wir denken, dass alles, was wir geglaubt haben, nicht mehr stimmt. Und oftmals ist es so, dass du es zulässt, damit wir einen weiteren Schritt gehen können. Damit wir eine größere Erkenntnis haben, nicht um des Wissens willen, sondern damit wir es mit anderen teilen dürfen. Lieber Vater, hilf uns bitte, dich besser kennenzulernen, dich zu erkennen, miteinander das zu teilen und das an andere, für andere Menschen zu bringen. Wir brauchen dich, wir brauchen deinen Heiligen Geist, damit das eine Realität wird in unserem Leben. In deinem Namen bitten wir dich. Amen. Möge Gott uns segnen.